Ich grüße euch auch alle ganz herzlich heute hier zu diesem Gottesdienst. Heute ist der 31.07.2022. Gott schenkt uns heute wieder einen neuen Tag, neue Gnade, wo wir einen Neustart hinlegen können. Ich bin Freitag morgens aus Allgäu losgefahren. Ich hatte noch so ein paar Termine vor mir. Und ich stand so circa insgesamt 6 Stunden im Stau auf der Strecke. Ich hatte noch einen Termin in Frankfurt, also kurz vor Frankfurt. Den Termin musste ich 4-mal nach hinten verschieben. Ich habe mich schon sehr geärgert. Aber gut, ich fühle diese Zeit, wo ich unterwegs bin oder im Stau stehe, mit Hören von Geschichten. Ich höre Bücher, ich höre die Bibel, ich höre Predigten, Nachrichten, Berichte und sowas alles. Okay, jetzt hatte ich meinen letzten Termin. Der hat dann um 19 Uhr stattgefunden und dann bin ich losgefahren, habe auf die Uhr geguckt, so überschlagen. Okay, wenn ich jetzt 220 fahre, dann bin ich um 11:30 zu Hause. Okay, dachte ich, passt. Dann fahre ich los, ich war kurz aus der Stadt raus, war auf der Autobahn und ich war gerade in so einem Abschnitt der Autobahn, wo es weder eine Ausfahrt gab, noch Parkplatz, noch sonst was. Plötzlich steht alles komplett, Stillstand, Vollsperrung. Okay, dachte ich, naja, halbe Stunde kann schon sein. Stunde, zwei, drei. Ich habe mich derart maßlos geärgert. Ich habe im Auto gesessen und habe gesagt, Gott, was soll das alles? Dann habe ich gesagt, Gott, du weißt, ich habe am Sonnabend noch einen vollen Terminkalender. Ich habe so viel zu tun, ich muss so viel schaffen. Okay, aber jetzt sitze ich im Auto und kann keinen Zentimeter weiter. Da dachte ich, okay, nur damit es nicht ganz langweilig wird, ich höre dies, ich höre jenes, mache YouTube an und so, und plötzlich kommt eine Nachricht. Lieber Peter, dein Volumen am Internet ist leider verbraucht. Na toll. So, jetzt sitze ich im Auto. Musik läuft nicht, ich kann nichts mehr hören. Und irgendwas sagte mir, du siehst die Sache falsch. Und ich habe mich geärgert, richtig maßlos. Und da sagte mir irgendwas im Hinterkopf, ärger dich nicht, du kannst das nicht ändern. Es wird nicht anders. Du musst warten. Okay, an dem Moment fing ich an nachzudenken und zu sortieren im Kopf viele Sachen, was sehe ich denn jetzt nur falsch? Ich habe Sonnabend Termine, ich habe sehr viel zu tun, ich sehe das falsch. Okay? Und somit bin ich zu dem Punkt gekommen, ich habe die Zeit bekommen, im Kopf einiges zu sortieren. Das wäre nicht der Fall gewesen. Ich bin hinterher zwar auch wieder mit 220 gefahren, aber ich musste dann kurze Zeit anhalten und Pause machen, weil ich einfach übermüdet war. Und dann bin ich langsamer gefahren. Letztendlich war ich um 5 Uhr morgens zu Hause und es war auch gut. Ich möchte mit euch heute ein Thema angehen, was mir schon sehr lange auf dem Herzen liegt. Und ich sage euch ganz ehrlich, diese Predigt habe ich mir in dieser Nacht selbst gehalten. Ich war der erste Zuhörer dieser Predigt. Und ja, ich hoffe, dass wir das etwa mitnehmen und zumindest einige Sachen auch im Leben umsetzen. Wir haben heute von Viktor gehört, von Martha und Maria. Sehr interessant. Die Blickrichtung, die war sehr interessant. Die sieht das so und Maria sieht das so. Wie siehst du das eigentlich? Okay? Das Thema heißt, habe ich den richtigen Blick? Weise mir, Herr, deinen Weg. Das heißt, ich habe nicht den richtigen Blick für den Weg. Und sehr vieles hängt davon ab, was für einen Blick ich habe. Wo schaue ich hin? Was sehe ich? Wie sehe ich die Dinge? Auf die Sichtweise kommt das an. Man kann natürlich ein Glas, welches nur bis zur Hälfte gefüllt ist, halb voll oder halb leer sehen. Man kann das positiv sehen, man kann es auch negativ sehen. Aber im Glas ist immer noch die Hälfte drin. Dazu nochmal diesen Vers, den habe ich mir hier als Predigtvers rausgesucht. Psalm 86, Vers 11. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Also David, der König David, wir kennen ihn alle und wir kennen wahrscheinlich auch sein Leben, seinen Lebenswandel. Er war richtig geplagt. Er war richtig verfolgt. Er musste als Jugendlicher fliehen, weil Saul ihn umbringen wollte. Obwohl er von Gott gesalbt war. Und er hatte Kräfte, er hatte Goliath umgebracht, er hatte Löwen getötet. Und nun steckt er in einer Krise. Wenn wir diesen Psalm ganz am Anfang lesen, da steht geschrieben, Herr, neige deine Ohren und erhöre mich, denn ich bin elend und arm. Bewahre meine Seele, denn ich bin dein. Hilf du, mein Gott, deinem Knecht, der sich verlässt auf dich. Herr, sei mir gnädig, denn ich rufe täglich zu dir. Erfreue die Seele deines Knechts, denn nach dir, Herr, verlangt mich. Denn du, Herr, bist gut und gnädig von großer Güte allen, die dich anrufen. Vernimm, Herr, mein Gebet und merke auf die Stimme meines Flehens. In der Not rufe ich dich an. Du wollest mich erhören. David bittet hier in der Not und er sagt, Herr, zeige mir deinen Weg, zeige mir den Weg, den ich gehen soll, weise es mir. David ruft in der Not an. Vermutlich hat David keinen klaren Blick mehr nach vorne. Und das kann gefährlich sein. Wenn man nichts mehr sieht, kommt Panik auf. Die Autofahrer, die kennen, wer viel unterwegs ist, besonders morgens, man kommt manchmal in so Nebelbänke rein. Man ist schnell unterwegs, plötzlich ist Nebel in der Wand. Man fährt da rein und sieht nichts mehr. Natürlich fahren wir mit Vollgas weiter. Nein, wir gehen voll in die Bremsen, weil wir nichts mehr sehen. Es ist Panik und wir hoffen, dass da keiner vor uns ist, den wir hinten reinfahren können. Es kommt Panik. Plötzlich sieht man nichts mehr. Wer erinnert sich an den 1. Januar 2020? An die Januarnacht. Ja, da sind zwei und andere. Ja. Okay. War das ein gutes Gefühl? Nee. Also wir fuhren von der Silvesterfeier, wollten wir nach Hause fahren, wir gingen aus dem Haus raus und wir haben nichts gesehen. Obwohl von Kirchhorst bis uns nicht weit weg ist. Wir mussten zu Fuß vorweggehen und jemand ist uns mit dem Auto, also wir haben zu Fuß den Weg gezeigt, wo das Auto fahren soll. Und so sind wir bis nach Hause gegangen und das Auto ist hinter uns hergefahren, weil wir nichts gesehen haben. Also es kam schon Panik oder ein komisches Gefühl. Aber wir haben einen Blick, wir wussten, wo wir waren oder wo wir hin müssen. Wir wussten ungefähr, hier muss jetzt die Kurve sein. Also haben wir das Auto dahin dirigiert. Wir haben noch nicht mal den Straßenrand gesehen. Also kein gutes Gefühl. Eine klare Sicht ist wichtig, sogar lebenswichtig. Und David hat es verstanden und er sagt, weise mir, Herr, den Weg, deinen Weg. Wenn wir einen klaren Blick auf das Ziel haben, stellen wir nicht die Frage, warum? Und schütteln im Moment, also die letzten Wochen, Tage, viele, viele negative Ereignisse durch. Wir selbst stellen viele Fragen, warum? Warum ist das und jenes und dieses und das? Mir persönlich wird auch sehr oft diese Frage gestellt, ja, warum lässt Gott das zu? Man kann viele Antworten geben, man kann viel diskutieren, man kann dies und jenes sagen. Okay, von hier vorne hört sich das alles immer sehr gut an und sehr praktisch und sehr, sehr theoretisch. Nur wenn du dann selbst in der Krise stehst, dann hast du nicht mehr diesen klaren Blick. Ganz am Anfang der Bibel, in 1. Mose 3, 5, lesen wir von einer Begegnung. Adam, Eva im Paradies. Und er sagt, die Schlange, hinter der sich der Teufel versteckt, zu Eva, sollte Gott gesagt haben. Ja, nein, so ist es nicht, was Gott gesagt hat, sondern andersrum. Wenn du von dieser Frucht isst, gehen dir die Augen auf. War das so? Ja, die sind da gerade blind geworden. Die haben Gott nicht mehr gesehen. Die haben nicht mehr diesen Blick auf Gott gehabt. Die sind blind geworden. Und bis heute ist der Mensch blind. Der Mensch hat diesen Blick auf das Ewige verloren. Seitdem läuft er blind durch die Welt. David hat es erkannt und betet, zeige mir, Herr, deinen Weg, weil Gott der Ewige ist. Er sieht, was vor dir ist, er sieht, was hinter dir ist und er sieht, was noch kommen wird. Auf die Sicht kommt es an. Und so möchte ich mit euch jetzt vier Punkte durchgehen oder vier Fragen durchgehen. Ich denke, wir werden das jetzt erstmal im Galopp durchgehen. Auf viele Details werde ich jetzt nicht mehr eingehen, aber es ist sehr interessant, da mal ein bisschen nachdenken, nachgrübeln und die Sicht eventuell ein bisschen korrigieren, dann wird es uns besser gehen. Glaubt mir. Als ich da in der Nacht gesessen habe und meine Sicht korrigiert habe, habe ich plötzlich Dinge gesehen, die ich vorher nicht mal drüber nachgedacht habe. Erste Frage oder der erste Punkt ist, sehen Christen oder wiedergeborene Menschen mehr als die anderen Menschen? Zweiter Punkt, was trübt meine Sicht? Dritter Punkt, wie bekomme ich wieder einen klaren Blick? Und der vierte Punkt, was tue ich dafür oder was kann ich, oder wer gibt mir einfach die Sicht? Erster Punkt, sehen Christen, wiedergeborene Menschen mehr als die anderen Menschen? Ja. Begründung. Eine junge Familie bekommt ein Kind. Kurze Zeit später wird festgestellt, das Kind ist behindert und hat einen, Down-Syndrom. Genau. Die Gemeinde ist im Aufruhr und wie kommt das passieren und warum und weswegen? Und kurze Zeit danach kam halt eine Mitteilungskarte in diese Gemeinde und diese Familie hat eine Karte geschrieben und darin stand und dieser Pastor oder wer auch das immer da berichtet hat und er sagt, ich war so schockiert. Da habe ich auch gefragt, Pastor, was hast du eigentlich für einen Blick gehabt? Ja gut, das ist jetzt nicht relevant, aber da stand Folgendes drin. Wir sind mit einem Kind beschenkt und wir haben noch ein viel, viel größeres Geschenk bekommen, das Kind hat ein Syndrom mehr als die anderen. Okay? Das ist eine Sichtweise. Sie waren froh, dass sie dieses Kind in ihren Händen hatten und pflegen durften. Sieht ein Christ mehr als ein Nicht-Christ? Ja, er sieht mehr. Er sieht Jesus, er sieht die Ewigkeit. Er ordnet das ganz anders ein. Vielleicht wissen einige oder kennen die Geschichte von C.S. Lewis, Narnia-Geschichten. Da gibt es eine Episode, ich möchte die nicht weiter ausmalen, aber die ist bei mir im Kopf hängen geblieben. Da gibt es eine Episode, wo die Kinder sich irgendwo im Wald verirrt haben und sich richtig verirrt haben und die waren richtig sauer. Und jetzt ging es darum, wo ist der richtige Weg. Und die einzige, die kleine Lucy, hat den Löwen gesehen auf dem anderen Ufer gehen. Und sie sagte, da müssen wir hin, da ist der Löwe. Und alle anderen haben gesagt, Lucy, du spinnst, hör auf, das ist ja anstrengend, darüber zu kommen. Aber sie hatte den Blick und die andere nicht. Und sie hatte recht bekommen. Auf die Sicht kommt es an. Wenn du einen klaren Blick hast, kannst du viele Situationen richtig einordnen und dann übrigt sich die Frage, warum. Wir kennen alle das Spiel. Ihr wisst, welches, was ich meine? Ich sehe, was du nicht siehst. Immer wenn wir unterwegs sind, spielen wir das immer mit den Kindern im Auto, damit sie keine Langeweile bekommen, ne? Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Genauso geht es dem Christen. Ein Christ sieht etwas, was die Welt nicht sieht. Okay? Ich sehe, was du nicht siehst. Beispiel Apostelgeschichte 28. Paulus auf dem Schiff, es erleidet Schiffbruch, es ist Sturm, es ist Chaos auf dem Schiff, die schmeißen alles über Bord, es wird alles versenkt, alle haben Angst, weil sie untergehen. Paulus sagt, Leute, bleibt ganz, ganz ruhig, wir kommen an unser Ziel. Ich sehe etwas, was ihr nicht seht. Paulus hat mehr gesehen als die anderen. Wir kennen die Geschichte aus 2. Könige, Kapitel 6, Elisa und sein Diener, wo die Stadt in Dotham umringt war von den Amoriter und der Diener kam raus und schaute aus dem vom Balkon und sieht da tausende Krieger versammelt, die haben die Stadt umringt. Und dann rennt er zu Elisa und sagt, Elisa, wir kommen um. Und Elisa betet zu Gott und sagt, Gott, mache dem Diener die Augen auf, damit er sieht. Elisa hat mehr gesehen. Und Gott öffnet auch dem Diener die Augen und er sieht plötzlich, was für eine feurige Macht da im Himmel wartet und sagt, hier, guck dir mal das an, was da steht. Ich greife mal vor, den letzten Punkt, den vierten Punkt ziehe ich jetzt mal ein bisschen vor. Und weil wir jetzt bei diesem Vers bei Elisa stehen geblieben sind, wer gibt uns die richtige Sicht? Da habe ich ja schon geantwortet. Natürlich Gott. Diese Sicht bekommen wir nur von Gott. Nikodemus ist einmal zu Jesus gekommen, in Johannes 3 lesen wir das, und der war ein gebildeter und anerkannter Mann und kam zu Jesus bei Nacht und sagte, Jesus, klär mich mal auf, was geht hier? Und Jesus sagt zu ihm, du ein Gelehrter, verstehst das nicht? Du hast nicht diesen Blick? Also man kann studieren, so viel man will. Wenn du den Blick von Gott nicht bekommen hast, wirst du nichts verstehen. Wirst du immer wieder die Frage stellen, warum? Als Paulus Saulus war, ein Pharisäer durch und durch, der kannte die Schrift, der kannte die Bibel, der kannte alles. Und was hat er gemacht? Er hat die Christen verfolgt. Eine falsche Blickrichtung. Und als Jesus ihm begegnet, hat er eine richtige Sicht bekommen. Stephanus, der ja auch in der Apostelgeschichte gesteinigt wird, er war nicht verärgert, er war nicht verzweifelt, er war nicht mürbe. Er sah den Himmel offen stehen. Er sah ihn. In 2. Könige, wieder Kapitel 6, lesen wir dreimal oder sogar viermal. Und Elisa betete zu Gott und Gott öffnete die Augen oder schloss die Augen. Als Elisa dann betete, Gott machte den Aramäer die Augen zu, dass sie blind sind, wurden sie blind. Dann haben sie die in die Stadt reingeführt, die Stadt zugemacht und dann betet er, mach ihnen jetzt die Augen auf. Plötzlich merken sie, oh, wir sind in der Gefangenschaft. Also wer macht die Augen auf oder zu? Gott. Gott allein gibt dir die richtige Sicht. Kann meine Sicht getrübt werden? Kann ich meinen Blick nach vorne verlieren? Ja, man kann. Und ich rede hier aus Erfahrung, aus meiner eigenen Erfahrung. Und ich nenne jetzt einmal vier Punkte, die unseren Blick trüben. Erstens, Sorgen. Die Sorgen und Sorgen und Sorgen, die machen uns blind. Die Sorgen überlasten uns. Und wenn sie zu viel werden und noch und noch und noch und noch. Und irgendwann mal verlieren wir den Blick für das Leben. So wie ich Termine, dann in eine Firma, dann das. Und dann hast du einfach keinen Blick mehr. Du siehst nicht mehr das Ziel. Zweitens, Angst. Wir kennen die Geschichte von den Jüngern auf dem Wasser. Plötzlich kommt ein Sturm auf und sie verlieren die Sicht und den Blick nach vorne und fangen an zu schreien und fangen an, Jesus Vorwürfe zu machen. Und Jesus sagt, was schreit ihr? Was ist passiert? Was ist los? Habt ihr den Blick verloren? Ja, natürlich haben wir den verloren. Angst macht was mit uns. Und ich sage euch, der Teufel ist der Meister, Menschen Angst einzujagen. Wenn wir jetzt die Situation in der Welt anzuschauen und uns nur darauf fixieren, glaubt mir, ihr verliert den Blick. Krisen führen zu Verzweiflung. Oder Verzweiflung löst Krisen aus. Beispiel Petrus und noch ein paar Jünger, als Jesus gekreuzigt war, waren sie so ein bisschen verzweifelt und wussten nicht mehr, was jetzt passiert ist. Petrus hat sowieso alles verloren für sich selber. Er sagt, ich habe den Herrn jetzt verraten, verleumdet und nun ist er auch noch tot und er weiß nicht mehr, was er mit sich anfangen soll. So, was macht er? Und sagt, ich gehe wieder fischen. Ich muss mich ablenken. Petrus hat den Blick verloren, obwohl Jesus zu ihm gesagt hat, du bist der Fels. Er hat den Blick verloren. Er war verzweifelt. Punkt 4. Langes Warten. Wenn wir ein Ziel haben oder wenn wir auf irgendwas warten, wer wartet gerne? Ich sehe keine Hand. Warten ist ätzend. Und warten und warten und warten. Beispiel Abraham. Gott hat ihm gesagt, du wirst einen Sohn bekommen. Und Abraham wartet und wartet und wartet und es kommt kein Sohn. Es kommt einfach nicht. Sagt, okay, Ich habe noch eine Magd, mit der werde ich jetzt ein Kind machen. War das richtig? War falsch? Er hat den Blick verloren. In Habakuk lesen wir, Habakuk ist ja ein Prophet, der nicht eine Botschaft von Gott empfängt, sondern umgekehrt, er bringt eine Botschaft zu Gott. Und da sagt er, Gott, wie lange müssen wir noch warten, bis du eingreifst? Wie lange? Ja, wie lange warten wir noch? Und dieses lange Warten kann den Blick trüben. So wie ich auf der Autobahn saß und warte und warte. Okay, das waren 3 Stunden. Für mich war das eine Ewigkeit. Ja. Da wirst du schon ärgerlich und dann bist du kurz davor, Sachen auszusprechen, die lieber nicht ausgesprochen werden sollten. Und jetzt habe ich noch einen Punkt und der ist ganz wichtig und den habe ich ganz besonders oder exakt hier reingenommen, der spielt eine riesengroße Rolle, auch in unserer Zeit gerade jetzt. Stolz und Arroganz nimmt uns den Blick. Stolz und Arroganz nimmt uns den Blick. Beispiel, wir kennen die Geschichte der Pharisäer und der Zöllner kommen in den Tempel und fangen an zu beten. Der Pharisäer redet und redet und redet, wie toll der ist und was für ein guter Mensch der ist und wie viel der spendet und dies und jenes. Und der Zöllner sagt, Herr, sei mir gnädig. Ich sehe ein, dass ich ein schlechter Mensch bin. Was sagt Jesus? Der Zöllner ist gerecht rausgegangen, aber der Pharisäer nicht. Was war dabei? Was haben die für eine Sicht von sich selbst gehabt? Völlig falsch. Der Pharisäer war von sich selbst überzeugt, Arroganz und Stolz. Der Zöllner kehrt in sich und sagt, ich bin ein Armer. Ich habe nichts, was ich dir geben kann. Und sei mir gnädig. Genau das, was David hier auch sagt. Ich bin arm und elend. Wir können oder wir wissen oder wir kennen die Geschichte aus Offenbarung von den 7 Sendschreiben in Kapitel 3 von Vers 14 und 21. Da lesen wir von der Gemeinde Laodicea. Ich will dir jetzt nicht vorlesen. Aber genau da in dieser Gemeinde, Jesus macht ihnen genau das zum Vorwurf und sagt, ihr seid nackt und elend, kommet zu mir, kauft bei mir Gold, damit ihr euch Augensalbe kauft, damit ihr eure Augen salbt, damit ihr endlich mal seht, wie nackt und elend ihr seid. Eine Blickrichtung wird hier gewechselt. Aber die Arroganz von diesen Laodicea, die stand im Vordergrund, die konnten es nicht mehr sehen. Ganz gefährlich. So, 4. Punkt, kann ich wieder einen klaren Blick bekommen? Ja, du kannst, ich kann auch. Voraussetzung ist, ich erkenne, dass ich blind bin. Ich habe im Kopf oder ich habe das auch gesucht, leider habe ich es nicht gefunden. Es gibt einen deutschen Maler, der heißt Wilhelm Steinhausen, der lebte irgendwie so Anfang 19. Jahrhundert und das war ein Evangelist, war ein bekannter Maler und Prediger und der konnte sehr gut in Bildern biblische Geschichten darstellen. Und der hat ein Bild gemalt und zwar die Geschichte von Lukas 18, Vers 35 bis 43. Da geht es darum, dass Jesus nach Jerusalem unterwegs ist und begegnet einem bettelnden Blinden auf dem Weg nach Jericho. Und dieser Blinde, der nimmt wahr, dass da eine Menge Leute kommt und dann fragt er, was ist da los? Und da wurde ihm gesagt, ja, Jesus zieht hier vorbei und dieser Blinde, der hatte keine Augen, aber der hatte einen inneren Blick gehabt. Der wusste genau, was Jesus ist, vielleicht aus Erzählungen auch nicht. Und da sagte er, nicht der Jesus Nazaräer, sondern er, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich. Dieser Blinde hat erkannt, dass er elend und blind ist. Und er schreit plötzlich. Und als Jesus ihm gesagt hat, was kann ich für dich tun? Ich möchte sehen. Ich möchte sehen. Und der Maler, von dem ich jetzt erzählt habe, der hat dieses Bild gemalt und da hat er Jesus von hinten gemalt und diesen Blinden, sein Gesicht und seine ausgestreckte Hände. Das Gesicht war so gequält dargestellt. Ich habe mir das Bild mehrmals angeguckt. Ich habe gesagt, da brauchst du keine Worte. Du siehst sofort, was hier los ist. Ein Blinder ist elend. Er ist verloren. Ein gequältes Gesicht. Ich wollte es euch zeigen, aber leider habe ich es nicht mehr gefunden. Ich weiß nicht, ob das aus dem Internet rausgenommen wurde oder auch nicht. Was willst du? Ich möchte sehen. Wir halten fest, Gott macht sehend und Jesus schärft unser Blick. Zurück zu unseren Punkten. Sorgen. Jesus sagt, schaut die Vögel an. Was tun sie? Nichts. Die sind versorgt. Er sagt, er wendet unseren Blick weg von uns, von unseren Sorgen. Er sagt, schaut die Vögel an. Angst. Was machen wir mit der Angst? Jesus sagt in Johannes 16,30, in der Welt habt ihr Angst, aber habt keine Angst, ich habe die Welt überwunden. Wenn du verzweifelt bist und nicht mehr weißt, wie es weitergeht oder fragst dich immer, warum, weswegen, was soll das alles, dann lies dir mal bitte Psalm 73 durch. Der Psalmist sagt, und als ich mich maßlos geärgert habe und dann in das Heilige gegangen bin und habe gesehen, was du da machst, dann habe ich plötzlich einen neuen Blick bekommen. Das rate ich allen, immer wieder in das Heilige zu gehen und den Blick neu schärfen. Als die Jünger im Boot waren, beim Angeln, die waren verzweifelt. Jesus ruft ihnen zu, habt ihr irgendwas gefangen? Nee, wir haben die ganze Nacht geangelt oder versucht, wir haben nichts bekommen. Jesus sagt ihnen, schmeiß doch mal bitte das Netz auf die andere Seite. Plötzlich haben sie es gesehen, der Blick ist wieder auf dem richtigen Fokus. Der Diener von Elisa hat plötzlich den richtigen Blick bekommen, nachdem Gott ihm die Augen geöffnet hat. Wenn dich der Stolz und Arroganz beherrscht, schau dich um und stelle fest, wer du bist. Kaufe dir Salbe und salbe deine Augen. So steht es in Offenbarung 3, 18 bis 21. Fazit, um die Situation, in der du gerade befindest, zu verstehen, benötigst du eine göttliche Perspektive. Wo bekomme ich die? Bei Gott allein. Psalm 86, 11. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Und ich möchte jetzt hier mit einer kleinen Geschichte beenden. 1952 gab es eine Schwimmerin in Amerika, die einen Rekord aufstellen wollte und begab sich zu schwimmen. Die Strecke war 35 Kilometer lang. Und dann ist sie losgeschwommen und schwamm 15 Stunden lang. Und dann kam Nebelbank, ein Nebel, die konnte nichts mehr sehen. Sie war von mehreren Booten begleitet. Ihre Mutter war im Nebenboot und schwamm hinterher. Und irgendwann mal sagt dieses Mädchen, Mama, hol mich raus. Und die Mutter flehte sie an, nein, schwimm weiter, mach, und hat sie motiviert. Und nach ein paar Minuten sagt sie, nee, ich kann nicht mehr, hol mich hier raus. Dann hat sie die Mutter sie rausgeholt. Und dann kam natürlich die Presse und dies und jenes, wie das so üblich ist. Und dann wurde sie gefragt, wo sie dann halt rausgeholt wurde, stellte sie fest, dass 800 Meter bis zum Ufer fehlten. Sie hat aufgegeben. Oder wurde sie gefragt, ja, was ist los mit dir, warum hast du nicht durchgehalten? Da sagte sie, ich habe keine Sicht mehr gehabt. Ich habe die Kraft verloren, weil ich das Ziel nicht mehr gesehen habe. Ist das nicht so mit uns oft so, dass wir einfach mal durch die ganzen Sorgen, den ganzen Mist, der uns umgibt, einfach den Blick verlieren und aufgeben wollen? Nach ein paar Wochen Training hat diese Frau oder dieses Mädchen diese Strecke nochmal losgelegt und an der gleichen Stelle kam wieder Nebel, aber sie hielt durch und schwamm bis zum Ende. Kam wieder die Presse und fragt, was war jetzt anders als da? Sie sagt, ich habe innerlich meinen Blick gehabt und der hat mir Kraft gegeben. Gott sei Ehre und Dank, der uns immer wieder diesen Blick schärft. Amen.